Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview mit Human Fortress.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 112. Folge von Metal Marcus Metal Podcast. Wir haben mal wieder ein Interview und zwar mit einer Band, die es sogar schon ziemlich lange gibt, die jetzt aber längere Zeit nichts mehr von sich hören hat lassen. Es ist die Band Human Fortress und am anderen Ende der Leitung habe ich für euch André und Tolly. Hallo ihr beiden!
Hallo.
Hi, Markus.
Ja, stellt euch zu Beginn doch gerne einmal kurz vor, wer ihr jetzt seid und was ihr in der Band auch macht, weil ich bin mir nicht sicher, ob alle Hörer euch jetzt unbedingt direkt kennen.
Ja, ich bin André, Bassist bei Human Fortress.
Ja, und ich bin Toddy und ich bin einer der beiden Gitarristen von Human Fortress.
Und auch so das letzte Originalmitglied, oder? Darf man das so sagen?
Oh nee, wir haben noch mehr. Also der Volker Trost ist Originalmitglied und auch der Apostel Osaios oder Lucky ist auch Originalmitglied.
Aber mit zumindest Pausen zwischendurch, oder? Zumindest meine ich das so im Kopf zu haben.
Ich war tatsächlich eine ganz kurze Zeit raus. Das war nach der Veröffentlichung von Eternal Empire und habe da was anderes gemacht, bis dann irgendwann die Wiedervereinigung kam sozusagen.
Die Wiedervereinigung, ein schönes Wort, genau.
Ja, Reunion.
Das klingt auch gut, Reunion. Alles klar, dann steigen wir mal vorne ein mit einer Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen blöd ist für eine Band, die schon so lange dabei ist wie ihr, weil das ist ja über 20 Jahre, aber nichtsdestotrotz, eine Frage, die ich zu Beginn immer gerne stelle, ist Human Fortress, die menschliche Festung. Warum hat die Band sich damals so genannt und was bedeutet dieser Bandname für euch? Was soll das aussagen?
André, soll ich übernehmen?
Ja, kannst du ruhig machen. Du hast es ja damals ausgedacht. Ne? Ich bin ja erst seit 12 Jahren dabei.
Tatsächlich kam der Vorschlag von unserem alten Schlagzeuger, von dem Thomas Albrecht. Der kam irgendwann auf Human Fortress. Erstmal fanden wir den Klang recht gut von dem Namen. Dann ganz großer Vorteil, es gab ihn noch nicht. Wir haben dann später festgestellt, es gab auch eine kanadische Band, die auch so hieß, aber von denen habe ich dann irgendwann auch nichts mehr gehört. Da kam auch nie irgendwie was. Human Fortress, ja, wenn man es rein übersetzt, ja, menschliche Festung. Menschliche Festung daher, weil wir halt nicht nur Leute waren, die zusammen Musik gemacht haben, sondern wir wirklich auch viel privat gemacht haben. Wir waren wirklich eine Band aus Freunden. Und das haben wir gesehen, ja, das ist nicht nur Musik, ne, das ist schon, wird schon ziemlich eng befreundet und wir kloppen sowieso ständig im Raum aufeinander. Also, dass wir sagen, ja, ist eigentlich wie so eine menschliche Festung. Den Vergleich fand ich nicht ganz cool.
Das ist doch eine sehr schöne Erklärung. Zum Glück habt ihr nicht irgendwelche Bandnamen irgendwie mit Gewalt oder so im Titel, ne? Dann wäre so eine Erklärung irgendwie so ein bisschen blöd. So, wir identifizieren uns voll damit oder so.
Das Cannibal Corpse. Ja, das oder stimmt. So. Das wird ein bisschen komisch rüberkommen, ja.
Ja, ihr habt also ein neues Album am Start, das, wenn wir heute aufnehmen, noch nicht erschienen ist und auch wenn die Folge veröffentlicht wird, ist das Album noch nicht erschienen, aber bald erscheint es dann, nämlich am 17.10.25. Und es ist ziemlich viel Zeit vergangen, seit eurem letzten regulären Studioalbum und auch seit eurem letzten Lebenszeichen überhaupt, was ja eine Best-of mit ein paar unveröffentlichten Bonustracks auch war. Und darum natürlich müsst ihr euch die Frage gefallen lassen, was hat so lange im Hause Human Fortress gebraucht für ein neues Album?
Oh, also ich glaube jetzt so aus meiner Sicht würde ich sagen, was uns richtig aus der Bahn geworfen hat nach der Veröffentlichung, das war sicherlich der Ausstieg von unserem Keyboarder Dirk Liem. Weil der war Dreh- und Angelpunkt der Band. Ne? Das heißt, sein Home-Recording-Studio war eigentlich auch unsere heimliche Bandzentrale. Das heißt, da liefen immer alle Fäden zusammen. Auch wenn wir aufgenommen haben, wenn wir komponiert haben. So, und der war dann weg, ist ausgestiegen. Und dann mussten wir das mal komplett neu orientieren. Das hat ein bisschen gedauert. Es hat auch gedauert, bis wir tatsächlich dann Nachfolger gefunden hatten für Dirk. Da ist wirklich ordentlich Zeit vergangen. Wir haben natürlich dann trotzdem irgendwann angefangen zu komponieren. Das erste Mal überhaupt in unserer Bandkarriere ohne Keyboarder, was auch eine völlig neue Herangehensweise für uns war. Von daher, du hast das Album ja gehört, es ist gegenüber den anderen natürlich sehr gitarrenlastig geworden. Das nächste, was dann kam, wir wollten ja eigentlich schon im Sommer letzten Jahres veröffentlichen. Und der Alex hat ja hier unser Album gemischt, gemastert. Der ist natürlich hier mit Atrocity und Leaf Eyes immer gut beschäftigt. Das heißt, der hatte auch nicht immer Zeit. Er musste mal eine Produktion verschieben. Dann war er auf Tour. So, als wir endlich soweit waren, kam die Jobs-Botschaft: Ja, Soulfoot wird verkauft, ist nicht mehr Teil von Believe. Dann mussten wir natürlich warten, bis dann endlich es auch mit Massacre Records weiterging, bis dann dieser Kooperationsvertrag mit Mystic Production unter Dach und Fach war. Da ist wieder über ein halbes Jahr vergangen. Ja, und so summiert sich das Ganze jetzt tatsächlich irgendwie auf Jahre, die eigentlich so, ja, natürlich nicht geplant waren.
Und dann blicken wir jetzt mal nicht zurück, sondern eben nach vorne. Euer neues Album hört auf den Titel Stronghold. Das bedeutet ja auf Deutsch so viel wie Hochburg. Die Hochburg gegen was oder für was? Was wollt ihr damit ausdrücken? Die Hochburg des Metal oder was ganz anderes?
Nee, nee, ist ja nicht nur Hochburg, es heißt ja auch Bollwerk, ne, zum
Ja.
Beispiel übersetzt. Und ist angelehnt an dieses Computerspiel, was ja viele kennen. Und das war so ein Name, der schwebte schon länger irgendwie bei uns rum. Ich glaube auch zu einer Zeit, ich glaube hier unser alter Junger Jotti Pacherilis, ne, das war ja auch so ein Gamer. Und da kam an, also wenn wir irgendwann ein Album machen, wir müssen es irgendwann mal Stronghold nennen, weil er gerade irgendwie auf diesem Trip war mit diesem Ritterspiel. Und irgendwann haben wir das halt wieder aufgegriffen, weil wir einen Song hatten, der da einfach wie Arsch auf Eimer gepasst hatte. Und dieses Wort passte auch wunderbar in diesen Refrain rein. Und dann, ja, weil es halt so ein typischer Power-Metal-Track von uns war, dachte ich, wäre eigentlich auch ein ganz cooler Titel für ein Album. Und dann haben wir es tatsächlich aufgegriffen und auch, ja, so umgesetzt.
Ich finde auch, dass es ein starkes Wort ist als Albumtitel. Ne? Ein, zack, Stronghold klingt einfach super für einen Albumtitel.
Ja, und zu Human
Ja,
Fortress passt natürlich auch,
eben.
ne?
Und wir werden wieder wie damals bei Defenders of the Crown, was ja auch eigentlich ein Videospiel war, dann wären wir wieder beim Videospieltitel.
Ist, ja, richtig, ja.
Also bleibt ihr euch sozusagen selbst treu.
Ja, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ob es irgendwie Zufall jetzt ist, aber ja, das bleibt halt so ein bisschen in der Mittelalterrichtung, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Eine Sache, die mich direkt so ein bisschen irritiert hat. Der Titletrack ist der, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, kürzeste Song des Albums. Und eigentlich ist doch der Titletrack so der epische, lange Song, der so ganz am Ende steht. Ich meine, gut, auf dem neuen Album ist kein epischer, langer Song drauf, aber ich fand das so ein bisschen ulkig. Habt ihr euch da jemals Gedanken drüber gemacht oder denkt ihr jetzt, oh, redet der hier gerade einen Unfug?
Nee, du, nee, also ich verstehe deinen Standpunkt, aber leider ist es heute so, gerade so Leute, die dich nicht kennen, so dieses Streaming-Verhalten von den Leuten, weißt du, geben dir nicht viel Zeit, wenn sie neue Sachen sich anhören. Wenn der Anfang ja nicht gleich funzt und nicht gleich ein Refrain da ist, dann skippen die teilweise weiter. Also war es schon wichtig, irgendwie am Anfang einen Song zu haben, der wirklich gleich zündet, der durchgeht, der erstmal hoffentlich gehört wird, gefallen wird, dass die Leute dann irgendwie, ja, nicht das Album gleich weiter skippen, sondern vielleicht dranbleiben. Was ja auch im Popgang und gäbe es eigentlich so, diese Herangehensweise.
Okay. Ja, ihr habt es vorhin schon angesprochen. Ihr habt einen Wechsel an den Keyboards gehabt, was ja für euch ja, sicherlich eine sehr große Zäsur war, was ihr ja auch schon angesprochen habt. Und auf dem neuen Album sind jetzt ja weniger Keyboards zu hören. Es ist, wie ihr schon angemerkt habt, eher gitarrenlastig. War denn trotzdem euer neuer Keyboarder in die Komposition dieser Songs involviert oder ist das alles schon vorher vonstatten gegangen?
Das Material war tatsächlich schon fertig, als er eingestiegen ist.
Das Material ja, aber haben wir schon freien Lauf gelassen, zumal er auch sehr,
Ja,
sehr von
zumal auch
Melodie.
schon Keyboards da waren, ne?
Genau.
Die ich selbst eingespielt hatte, jetzt in Demo-Version, damit er eine Orientierung hat, ungefähr, ne? Was wir uns so vorstellen. Nur jetzt dann hat nochmal irgendwie schön gespielt, sozusagen, weil ich bin ja kein Keyboarder.
Keyboards kann man noch programmieren.
Ja, ich tatsächlich nicht. Ich habe mir das so ein bisschen selbst beigebracht und ich mache es dann tatsächlich dann so, dass ich das Keyboard tatsächlich anschließe und hier analog aufnehme. So für Demos reicht das, ne? Ja.
Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, dass euer Keyboarder gegangen ist. Gab es da denn irgendeinen Grund für oder ist das ein böse gehütetes Geheimnis, über das man nicht sprechen darf?
Nee, das
Nö,
ist kein
ist alles gut.
böses Geheimnis. Der hatte schlicht und ergreifend keinen Bock mehr. Ne?
Ja.
Also bei dem haben sich die Lebensumstände geändert. Das heißt, der ist beruflich hat er sich verändert. Er war im Außendienst viele unterwegs, dann neue Liebe gefunden, aus Hannover weggezogen. Ja, da kam halt einiges zusammen, aber es war jetzt irgendwie kein Streit oder irgendwas oder musikalische Differenzen, sondern der hat dann einfach ja seine Interessen woanders hin verlagert, ne? Das ist, wie das Leben so spielt.
Ja, kommt halt vor, ne? Ich meine, das kennt, glaube ich, jeder auch. Das kennt man ja auch von der Arbeit oder so, ne, dass man da auch mal Kollegen oder sowas verliert, in Anführungsstrichen. Und gerade bei einer Band ist das ja auch so, dass sowas öfter mal vorkommt. Vor allen Dingen ja wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, wenn man Musik jetzt ja nicht in erster Linie aus monetären Aspekten macht. Weil ich gehe mal davon aus, auch bei euch ist es jetzt nicht mit Human Fortress das primäre Ziel, davon leben zu können.
Nein, kann man auch nicht. Also wir den Vorteil natürlich haben, dass wir irgendwie schon länger dabei sind. Aber ich glaube, ohne unsere Fulltime-Jobs könnten wir, glaube ich, Human Fortress gar nicht machen, weil natürlich auch ein paar Rechnungen bezahlt werden müssen, ne? Und ohne Einkommen ist schlecht.
Ja, das ist so. Das ist, ich glaube, es gibt aber viele Menschen, die das grundsätzlich nicht verstehen, die immer davon ausgehen, wenn man Musik macht und Plattenverträge am Start hat, dass da doch irgendwie wahrscheinlich Plattenverträge mit Shampoos begossen werden und sonst was. Also ich glaube, gerade so im Metal-Bereich und vor allem auch im Power-Metal-Bereich gibt es da, glaube ich, nur ein paar Bands, die wirklich sehr weit oben stehen, und bei allen anderen ist das leider eher ein ausuferndes Hobby.
So ja, die ungefähr. Zeit ist noch lange vorbei, dass man wirklich, ja.
Es gab auch mal Zeiten, wo ich darüber zum Beispiel, ich habe vorher in einer anderen Band gespielt, da hatten wir auch Label und hast du nicht gesehen, aber ich durfte auch nicht darüber sprechen, dass ich nebenbei noch arbeite. Also, ne, da wurde immer so gehalten, ja, sag das lieber nicht, weil für die Leute ist es halt so, du verdienst damit dein Geld und wirst da ein bisschen eher größer angesehen und sowas. Also so eine Zeiten gab es auch, dass man darüber einfach nicht gesprochen hat. So, man hat jetzt ein Label gehabt. Man hat Live-Auftritte gehabt, war auch ein bisschen angesehener, und ja, so ist es jetzt halt. Ne? Du arbeitest nicht, das ist dein Beruf hier. Ne? Nur um das halt alles so ein bisschen, naja, schöner aussehen zu lassen. Ne?
Sehr interessant. Sowas gibt es wirklich, dass einem ein Label
das,
sagt.
Ja, okay. Ja, das ist aber jetzt schon, lass mich kurz überlegen, das war 2004, 2005 ungefähr.
Okay.
Zu der Zeit noch.
Und da war es ja auch schon nicht mehr so rosig eigentlich, ne?
Nee, auch schon nicht. Nee, das ist richtig.
Mhm. Alles klar. Wir haben ja gesagt, also ich würde mal denken, ihr bezeichnet eure Musik auch als Power Metal, oder? Oder wie würdet ihr es klassifizieren?
Also wir haben natürlich Power Metal Songs, die gehören auch zu uns, aber ich sehe uns eher so als Epic Metal. Aber jetzt gerade das neue Album zum Beispiel ist auch so, ja, sehr viel mittempolastige Sachen auch, ne? Ja. Vielleicht fehlt sogar der eine oder andere schnelle Song, aber es war halt einfach keine coole Idee mehr dabei für einen schnellen Song. Ja, ich würde es eher so als Epic Melodic Metal betrachten. So Power Metal, natürlich haben wir Power Metal Songs, aber wir sind jetzt nicht Primal Fear oder so, ne? Oder eine richtige Power Metal Band, da sehe ich uns nicht so in dem Fahrwasser. Oder was meinst du, André?
Nee, ist schwierig, ist echt schwierig, weil wir doch da so sehr vielfältig sind, finde ich. Also.
Ja.
Man hat zwischendurch immer mal so einen Power-Metal-Song drin, ja, klar, aber bei den anderen würde ich auch eher so denken, Melodic-Metal so in die Richtung, ne?
Mhm.
Und der Begriff Power-Metal an sich, findet ihr, der ist in der heutigen Zeit noch positiv behaftet? Weil ich glaube, man bekommt das ja immer so ein bisschen mit. Es gibt ja jetzt ja Bands, die sich dem Power-Metal verschrieben haben und die sehr erfolgreich geworden sind und die von manchen, nennen wir sie mal Szenehütern, immer so ein bisschen kritisch beäugt oder sogar belächelt werden, so nach dem Motto, eigentlich ist das doch nur Schlager mit ein bisschen Gitarren drin. Wie nehmt ihr das so wahr? Also findet ihr, dass Power Metal noch ein gängiger Begriff ist, oder ist das eher schon für manche Leute zum Schimpfwort fast geworden?
Nee, also für mich ist es kein Schimpfwort. Also ich kann mir unter Power Metal was vorstellen, ich weiß sofort, was ich bekomme, wenn ich den Namen lese. Nichts Negatives, vor allem das ist ja ein Begriff, den es schon lange gibt, da weiß jeder, was es ist. Und in jedem Genre gibt es gute und auch weniger gute Bands. Also, ich habe da keine Probleme mit.
Power Metal sehe ich eigentlich auch nicht so als Schimpfwort, obwohl ich so ein bisschen diesen klassischen Power Metal auch so ein bisschen vermisse. Also, ich denke mal so 98, so auf Wacken, als da Hammerfall kam, das war so, glaube ich, die letzte richtige Power-Metal-Band für mich. Also ich glaube, seitdem habe ich auch nicht wirklich mehr irgendwie eine Band gefunden, die für mich interessant war danach.
Okay, spannend.
Ja, das ist so, also wenn ich irgendwelche Power Metal höre, dann sind das wirklich so die alten, so Halloween, wie gesagt, Hammerfall war ich ein Riesenfan von, heute immer noch, ich kaufe sie mir, aber es ist langsam auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ne? Also nichts, man weiß, was man kriegt, ne? Das ist
Ja, aber das kann ja auch schon ein Vorteil sein, ne? Wenn man genau das weiß.
Bei Motorhead war es ein Vorteil. Bei Hammerfall finde ich es langsam so, ja, ist eine gute Platte, aber ist jetzt auch nichts, was mich jetzt so umhaut, ne? Heutzutage. Also Power Metal habe ich mich so ein bisschen verloren, aber dass es ein Schimpfwort ist, nee, einfach so für mich ist es halt nicht so mehr, ja, ne? Aber ich bin sowieso, ich bin, glaube ich, auch in der Band so derjenige, der da ein bisschen vielfältiger ist, was so Sachen angeht oder Genres. Also ich liebe auch Death Metal, ne? oder teilweise auch Black Metal. Gut, da werden mich diese ganzen True Black Metal Fans wahrscheinlich steinigen, weil ich stehe da mehr auf diese melodischen Black Metal Bands wie Cradle of Filth oder Dimmu Borgir, ja? Sowas, hey, eher. Ja.
Aber da wird ja schon die erste Diskussion losgehen, dass das ja eigentlich gar kein Black Metal ist, sondern das ist ja nur True Norwegian.
Genau, aber ich hab damals ja, also als ich Dimmu Borgir, das war glaube ich sogar im gleichen Jahr mit Hammerfall im Wacken, habe ich die gesehen. Das war auch der erste Deutschlandauftritt, durch die Meinung. Das war, war halt noch ein definitiv anderer Black Metal, ne, wie heute.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ob man True Norwegian Black Metal jetzt mögen muss, steht auch auf meinem Papier.
Ne, also das klingt für mich teilweise auch immer so, ja, wir müssen scheiße klingen, wenn wir heute, also müssen eine Scheißproduktion haben und so. Das, warum? Immer, ne?
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ne? Es gibt, hast du auch dann die Szenehüter, die meinen, ja, nur das ist echter Black Metal. Ja. Und die anderen Leute sagen, ja, das klingt wie auf der Toilette mit dem Kassettenrekorder aus den 80ern aufgenommen.
Genau, ja.
Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wir wollen ja lieber bei erfreulichen Themen bleiben. Ihr habt es eben schon angesprochen, das neue Album ist jetzt eher so im Mittempo-Bereich angesiedelt, im Gegensatz zu früher, wo es ja vielleicht auch mal ein paar mehr Ausflüge ins Schnellere gab. Wo seht ihr aus künstlerischer Sicht denn sonst den Hauptunterschied zwischen Stronghold und wirklich so ganz alten Alben?
Also ich glaube sicherlich, erstmal, dass es so gitarrenlastig ist, sowieso wenig Keyboards haben, wie wir eigentlich noch nie, das fällt auf. Was auch sich nochmal unterscheidet, ist, dass die Midtempo-Sachen nicht zu mainstreamig klingen. Gefahr besteht ja auch. Daran hat sicherlich einen großen Anteil der Alex, der uns die Sachen wirklich fett produziert hat, ne? Sodass dann die Sachen nicht so weichgespült produziert sind. Weißt, wie ich es meine? Das ist trotzdem noch wirklich, ne, rockt und Eier hat, wenn ich das sagen darf.
Natürlich darf man das sagen. Und Alex kommt ja auch musikalisch aus einer ganz anderen Ecke ursprünglich. Ne? Also auch wenn er ja durchaus andere Projekte durchaus gemacht hat. Aber wenn ich mich so zurückerinnere an seine ersten Werke, das war ja schon ziemlich krawallig alles.
Ja, die guten alten Atrocity, ne?
Genau. Ja, mein erster Berührungspunkt war tatsächlich hier dieses Werk 80, was er gemacht hatte damals. Ne?
Das Coveralbum.
Auch schon lange her, aber dieses Coveralbum.
Ja.
Da habe ich eigentlich zum ersten Mal von ihm Kenntnis genommen, muss ich sagen. Ansonsten ist das, was Atrocity macht, ja nicht so mein Fall unbedingt.
Ja, ist jetzt auch nicht die unbedingt gleiche Schnittmenge. Hat er denn sonst...
Gar nicht.
Genau. Hat er denn sonst irgendeinen Einfluss auf das Album weitergehend gehabt? Also am Arrangement von irgendwas? Oder hat er es wirklich jetzt nur produziert im klassischen Sinne und euch den fetten Sound gemacht?
Er hat Sounddesign gemacht. Das hat er schon gemacht. Und natürlich gemischt und gemastert. Nee, auf die Komposition hat er jetzt keinen Einfluss. Sachen waren fertig.
Es gibt ja in eurem Backkatalog ein Album, das so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich glaube, ihr wisst, welches ich meine, oder?
Ja.
Danach haben sich ja, glaube ich, die Leute von dem Album zusammengetan und haben die Band Amber Sea ins Leben gerufen, die auch genau diesen Stil dann weiterverfolgt. Also etwas moderneren Metal. Wenn ihr da jetzt so drauf zurückblickt. Ich weiß, André, du warst da, glaube ich, noch gar nicht dabei. Also kannst du da nicht drauf zurückblicken?
Doch, aber ich habe da auch mein Teil zu. Eigentlich bin ich bei Human Fortress eigentlich. Das Erste, was ich von Human Fortress gehört habe, war die Single von der Eternal Empire. Helf mir kurz, Toddy, wie hieß das Video?
Contrast.
Genau, weil das war halt das Einzige, was damals auf YouTube verfügbar war. Auf YouTube, ne? Und daraufhin habe ich dann gesagt, Das ist ja nett, klar mache ich damit, ne? Weil ich halt die Anfrage bekommen hätte, ob ich nicht Lust hätte, bei Human Fortress zu spielen. Und das, selbst das hat mir ja damals schon gefallen. Ne?
Das klingt jetzt aber hart.
Nee, es ist ja gar nicht negativ gemeint auf das, was Human Fortress sonst gemacht hat. Aber das war halt auch so, das war das Einzige, was ich von Human Fortress so auf die Schnelle greifbar hatte. Ne? Und das habe ich auch daraufhin halt schon gesagt, ja, das gefällt mir. Und ich bin auch heute der Ansicht, also jetzt als Außensteher, na, kann ich das besser sagen, wie damals, wenn ich bei Human Fortress gewesen wäre. Da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, oh Gott, nein, ne? das ist ein schlechtes Album. Aber so als Außenstehender kann ich für mich sagen, dass es eigentlich ein sehr gutes Album ist, nur mit einem falschen Bandnamen.
Und der Herr, der beteiligt war, wie sieht er das heutzutage?
Also André hat völlig recht, es dürfte nicht Human Fortress draufstehen. Weil die Leute, die haben eigentlich ein zweites Defenders-Album erwartet oder Defenders 2. Und da waren jetzt plötzlich ganz andere Leute und anderer Sänger, krasser Stilwechsel. Es kam nicht gut an, muss ich sagen. Es hat sich überhaupt nicht gut verkauft. Und weil das halt so schlecht gelaufen ist, haben wir auch unseren Plattenvertrag damals verloren. Also rückblickend für mich, ja, keine gute Zeit.
Würdest du sagen, das ist euer Chamäleon, wenn man so in Halloween-Dimensionen denkt?
Das war für mich sogar schlimmer als Chamäleon, weil es gar nicht mehr Human Fortress war. Ne? Es war ja, Chamäleon kannst du hier und da jetzt noch sagen, okay, das ist irgendwo noch Halloween, aber Eternal Empire war nicht mehr Human Fortress. Das war ja, sag ich, was anderes. Und auch nicht das, was die Leute wollten. Das war natürlich auch so gesehen ein Riesenfehler.
Bohren wir mal nicht weiter in alten Wunden. Kommen wir wieder zu erfreulicheren Dingen. Mal eine Frage an den Mann am Bass. Ich finde, auf dem neuen Album habt ihr einen sehr, es ist eine tolle Wortkreation, basischen Bass-Sound. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Weil heutzutage ist es ja oft, was den Bass angeht, modern, dass man einen Verzerrer draufpackt oder irgendwelche Effekte, dass der Bass so ein bisschen mehr ja eigentlich wie eine zusätzliche Rhythmusgitarre klingt, während ihr wirklich einen schönen, tiefen, vollen Bass-Sound letzten Endes fahrt. Ist das jetzt das Werk eures Produzenten oder ist das auch so eine Sache von dir, dass du ganz bewusst sagst, nee, ich will so einen richtigen Bass-Sound haben?
Naja, den Sound selber hat natürlich Alex gemacht, ne? Da habe ich keine Einwirkung gehabt. Aber vom Spielerischen, meinst du auch vom Spielerischen her, dass es ein bisschen...
Ich denke schon. Also ich glaube, es gibt ja viele Leute, die beim Bassspiel gerade so im Power Metal eher den Bass wie eine zusätzliche Rhythmusgitarre auch spielen. Also ähnliche Sachen spielen wie eine Rhythmusgitarre. Und das würde ich denken, passiert bei euch jetzt ja auch nicht. Also das ist für mich schon so Bass, wie er eigentlich sein sollte.
Genau, und darauf achte ich schon, ja, das ist klar. Das ist nicht so, ne? Dass ich da schon so ein bisschen Freiheiten und auch ein bisschen was mit reinbringe und nicht einfach nur nachspiele. So, ne?
Wenn ich mal, ist vielleicht untypisch, aber mal immer eine Frage stellen, da fällt dir das Album eigentlich?
Mir, ja, das Album hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Das ist halt, also wie ihr es schon gesagt habt, ist jetzt halt nicht das, also Power Metal wäre wirklich das falsche Label. Ich würde auch sagen, ob jetzt Epic Metal auch die richtige Bezeichnung ist, weil ich finde immer diese ganzen Genre-Bezeichnungen, es driftet irgendwann ja ab. Ne? Jetzt könnte man ja fragen, was ist Epic Metal? Jetzt könnte man sagen, Epic Metal, für manche Leute ist Doom Metal Epic Metal, ne? Wegen dieser Erhabenheit oder was auch immer. Aber nö, es ist schon, also mir hat es wirklich gut gefallen.
Es vermischt sich teilweise auf den Alben auch. Ne? Es sind Power Metal Songs drauf, dann ist vielleicht ein Mid-Tempo-Rocker drauf, dann ist vielleicht eher ein sehr epischer Track drauf. Es kann ja, ne, können ja mehrere Genres auf einem Album stattfinden, durchaus. Daher. Ja, ist schwierig.
Ja, ist wirklich schwierig.
Ein Song heißt Mesh of Lies. Worum genau geht es dabei?
Ja, um diesen wirren Mann da auf der nordamerikanischen Halbkugel, wenn man es so sagen darf, der so ein bisschen durchdreht. Und natürlich... ja, man kennt ja diese ganzen Geschichten mit den Fake News. Und wenn natürlich irgendwas sagt, natürlich, der lügt ja so oft wie gedruckt und kommt damit durch. Ne? Und das meine ich halt mit diesem Mesh of Lies, mit diesem Lügennetz, was man um sich herum aufbaut und erschreckenderweise damit sehr weit kommt. Und das war so die Inspiration für Mesh of Lies. Ich schreibe ungerne politisch, fast gar nicht, aber dachte ich irgendwie, da passt es jetzt. Ne? Zumal das Riff ein bisschen heftiger, als das Ding ein bisschen wütender anfängt, dachte ich, da kannst du jetzt keinen fröhlichen Text so schreiben. Da kannst du mal irgendwas rauslassen, ja, was dich so ein bisschen bewegt hat.
Du hast jetzt schon nämlich genau das angesprochen, was ich auch denke. Eigentlich, politische Botschaften, würde ich denken, transportiert ihr jetzt ja eher selten auf euren Alben. Oder habe ich das jetzt so völlig falsch wahrgenommen über die gesamte Diskografie?
Nein, eigentlich nicht. Richtig. Das ist nicht unser Programm.
Aber die aktuelle Weltlage ist halt so, dass man denkt, komm, dazu muss man irgendwie Stellung beziehen. Und sei es nur mit einem Song und auch etwas verklausuliert.
Ja, da ist auch noch ein zweiter Song, The End of the World. Ne? Das ist natürlich ganz klar durch den Ukraine-Krieg. Mhm. Weil man immer meint, es wird weiter eskaliert, es eskaliert noch weiter. Und da fragt man sich schon, ne, auf was steuert man dazu? Ne?
Na, hoffentlich nicht aufs Ende der Welt
so bald. Krisenherden auf dieser Welt. Ja, ja. Aber macht natürlich so seine Gedanken.
Das ist vollkommen richtig. Und ja, es sind traurige Themen. Das heißt aber auch, dass Stronghold jetzt nicht irgendwie ein Konzeptalbum ist. Oder irgendwie
nein, doch. Okay. Nein, gar nicht. Nein, das sind lose Geschichten. Die gehören nicht zusammen.
Ihr habt ja auch eine, ja, ich weiß nicht, kann man es wirklich Ballade nennen? Death Calls My Name. Würdet ihr sagen, es ist eine Ballade?
Puh. Ja,
ja,
kann man.
Ja, ja, eine,
ja, eine, ja, hat so schon eine was von einer Ballade. Ne? Doch.
Ja. Ja. Aber keine schmachtende Liebesballade auf jeden Fall. Ist das so ein.
Ey, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann sowas gar nicht schreiben. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Liebeslied geschrieben.
Okay.
Ne, weil da, ja, da wurde ich ja selbst schon mal hier von meiner besseren Hälfte gefragt. Kannst du schreib mir mal ein Liebeslied? Das kann ich irgendwie nicht. Ne? Weiß ich nicht. Also mich persönlich berühren mehr so traurige Themen, traurige Melodien berühren mich mehr so als fröhliche Melodien. Kann ich gar nicht sagen, warum das so ist. Ist einfach so eine Sache.
Ja, ich glaube, ja, der Zug ist da nach acht Alben auch abgefahren. Ne? Wollen wir jetzt noch mal irgendwie sowas machen? Obwohl, es wäre mal was anderes, ne?
Und diese Hair-Metal-Bands, die konnten das, haben das lange durchgehalten, ja, ja. Ne, mit diesen Liebesliedern. Ja, ja.
Ja, da müsst ihr euch aber auch so Frisuren zulegen, ne, und so Klamotten.
Ja, das geht bei mir nicht mehr. Seit März habe ich Glatze, das geht nicht. Ja, wenn die Haare ausfallen, dann ist vorbei.
Nee, bei mir auch nicht. Ich bin auch kein Typ für lange Haare.
Ja, Toupet. Also.
Ja, genau.
Gut, das hat es auch gegeben, ne, da hier so. In den 80ern, dass ein paar tatsächlich irgendwie falsche Haare hatten, ja, glaube ich schon.
Ja, da würde ich schon von ausgehen, weil ich glaube, die Kilos von Haarspray, die sich manche Bands da reingedonnert haben, können nicht gut gewesen sein für die Haare, zumindest nicht auf lange Sicht.
Ja.
Ja, Hair Metal, Hair Metal.
War trotzdem eine coole Zeit, muss ich schon sagen.
Ja, musikalisch auf jeden Fall. Und das ist ja auch auf jeden Fall irgendwie ja cool, dass man es wirklich schafft, mit solcher, mit solch konstanter Rate über die gleichen Themen immer wieder zu singen, aber sie trotzdem immer irgendwie anders zu verpacken. Ne? Also, das ist
ja
schon.
Ja, und millionenfach verkauft, ne? Also.
Ja, auf jeden Fall. Und heutzutage muss man dann ja Steel Panther heißen und unterhalb der Gürtellinie die Texte schreiben. Das ist dann die moderne Variante vom Hair Metal.
Ja, die ist natürlich jetzt extrem, ne? Aber es gibt durchaus, wenn sie etwas gemäßiger sind und trotzdem sehr gut sind, ja.
Eine andere Sache, wenn wir schon bei Hair Metal Bands waren, ist ja so, ist wieder so ein bisschen so ein Zirkelschluss zurück zu etwas, was wir vorhin schon kurz hatten. Power-Metal-Bands oder sogenannte Image- oder Gimmick-Bands. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ja, könnt ihr damit was anfangen?
Na du, ich bin ein riesen Kiss-Fan. Also, ja, also ja. Ich finde sowas Gimmick, also ich finde das nicht schlecht. Also wenn es gut gemacht ist und so, klar.
Ja, Kiss würde ich jetzt ja aber nicht im klassischen Sinne als Gimmick-Band so betrachten. Also klar, da ist natürlich viel Image dabei.
Richtig.
Aber ich hätte immer gedacht, Kiss machen das ja immer noch oder haben es immer mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betrieben. Und wenn du heutzutage an Gimmick-Bands denkst, dann denkt man ja meistens eher an so eine Art Metal-Kasperle-Theater im Augen, also im Blick vieler Leute.
Ach so, wo das Image wichtiger ist als die Musik, meinst
ja,
du? Sowas,
genau.
Markus.
Genau.
Ja, ja.
Na, da denke ich bei vielen aber auch, dass die das ernst nehmen. Weiß ich nicht. Also, manches ist natürlich albern, also aus meiner Sicht gesehen, aber ist es dann auch wirklich albern für die Band? Weiß ich nicht. Die nehmen das bestimmt ernst.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, glaube ich auch. Ja.
Aber es wäre jetzt kein Ding für euch, oder sich irgendwie ein Image für Human Fortress auszudenken und dann kostümiert auf die Bühne zu gehen.
Ich glaube, uns gibt es da schon zu lange für, und wir plötzlich jetzt mit so einem abgedrehten Image daherkämen. Ja, ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, nicht so gut an.
Naja, zumal das Human Fortress ja damals auch, zumindest was Kostüme angeht, ne, hattet ihr ja damals auch, Tolli, ne?
Bisschen mittelalterlich.
Ja, bisschen mittelalterlich, ne? Genau.
Jotti so ein bisschen ritterlich sogar.
Ja gut, aber das passt ja auch, ne, zu dem...
Sahen aber denn gerade bei Defenders war es, glaube ich, auch ein bisschen, ja, ein bisschen drüber, ne? Sah ja teilweise aus wie so ein Fanfarenzug, dass das halt so komisch ausschaut. Wenn ich mir einige Bilder angucke.
Na, immerhin kannst du drüber lachen, das ist ja immer noch positiv.
Ja, war ja so, ne? Ich meine, muss man ja nicht schönreden. Damals fanden wir es total cool. Waren wir in so einem großen Kostümfundus und da haben wir uns dann echt ausgelassen, hatten auch viel Spaß. Aber war vielleicht hier und da ein bisschen drüber, jo.
So wie Rock'n'Rolf mit Running Wild, der war ja auch gerne mal etwas drüber, was so Fotos angeht.
Aber das Piraten-Image fand ich cool, weil das gab es tatsächlich auch noch nicht.
Stimmt.
Na, und die haben wir wirklich damals, so eine Dolly Roger-Zeit, noch später Port Royal, Death of Glory, haben die wirklich auch richtig coole Bühnenshow gemacht, aufwendig. Und da passte das mit diesem Piraten. Ich fand das total cool, muss ich sagen.
Ja, du, ich auch. Ich habe Running Wild sehr gerne gehört und ich fand auch ihre Live-Show immer sehr beeindruckend. Allein mit ihren ganzen Pyros, also oder auch mit dem Piratenschiff auf der Bühne und was sie da alles hatten. Das war
hat ja fast schon Main-Dimension, ne? Also es war schon echt, echt fett. Ja.
In einem kleineren Rahmen auf jeden Fall. Aber naja, schauen wir mal. Genau. Die spielen ja angeblich ihre zweite Farewell-Show in Wacken wieder, also.
Ah. Ja. Soll man ein neues Album machen?
Neues Running Wild-Album? Nee, ich weiß nicht. Lieber den alten Kram spielen. Wäre jetzt mein Sweet Spot eher.
Aber die letzten beiden fand ich gar nicht mal so schlecht. Also die waren wirklich, die waren wieder richtig gut, fand ich.
Ja, aber hat Markus recht, ne? Es kommt nicht so an die
Klassiker sicher.
Von früher ran.
Klar.
Das ging mir auch so.
Ja. Da kommen wir später bestimmt noch mal zu. Für den Moment hätte ich gedacht, lasst uns noch mal eine Sache machen. Ich würde euch jetzt von eurem aktuellen Album noch einen Song nennen, den ich natürlich in die Podcast-Playlist packe, damit die Leute da auch reinhören können. Ist natürlich gerade noch ein bisschen blöd, weil das Album ist noch nicht erschienen. Also können wir ja eigentlich nur die Single The Abyss of Our Souls nehmen. Und ich würde euch jetzt bitten, einmal dazu ein bisschen was zu sagen, gern musikalisch und auch textlich und natürlich, warum ist es die Single? Weil mir kommt es immer so vor, als wäre es ganz oft so, als würde als Single immer so der Album-Opener genommen und dann als zweite Single der zweite Song vom Album und weiß ich nicht was. Und das ist jetzt ja ziemlich in der Mitte. Das ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen, würde ich mal denken.
Das war auf den ganzen Alben, die letzten Human Fortress-Alben schon so, dass wir das doch eher so, ja, nicht so einen ganz typischen Song genommen haben, ne? Und auch nicht
ganz typisch, aber trotzdem der so
genau, alle der so die ganze Platte irgendwie widerspiegelt.
Sachen enthielt, genau. Die eigentlich uns ausmachen.
Ja, genau.
Und glaube es ist, ich weiß gar nicht, ist vielleicht Geschmackssache, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den besten Song ausgewählt haben, aber wenn natürlich so ein Video machst, willst du ja auch eine Geschichte erzählen. Das heißt, musst du ja auch irgendwie einen Song finden, wo man die Geschichte dazu verfilmen konnte. Ne, so Stronghold ist dann schwierig, weil dann muss der irgendwie so ein Herr der Ringe-Ensemble fast auffahren, um das irgendwie vernünftig rüberzubringen. Oder muss hier so eine Gaming-Company haben. Ist ja viel zu aufwendig. Und das ließ sich also relativ gut dann auch noch filmen. Und jeder mochte diesen Song. Ich glaube, das ist mit ein Grund gewesen, warum wir uns jetzt hier für The Abyss of Our Souls entschieden haben, oder?
Ja, nee, ist schon richtig so.
André, du warst auch einer der Ersten, ne, der sagte hier
The genau, Abyss of Our Souls. Ja, also bei uns ist es ja immer so, dass wir uns dann wirklich, wenn das soweit fertig ist oder wenn eine grobe Produktion fertig ist, das Demos schon, dass wir uns dann zusammen hinsetzen und schon überlegen, was könnte eine Single sein oder eine Single-Auskopplung, ne? Und da sind wir eigentlich auch immer sehr einig. Und The Abyss of Our Souls war so der... Doch, das war eigentlich der Spitzenreiter bei uns, ne? Würde ich jetzt meinen.
Also ich halte es auf jeden Fall für eine gute Wahl. Es ist
schön.
Wie soll man das jetzt sagen? Ich weiß nicht, ob er wirklich das Album in Summe richtig repräsentiert, weil ich glaube, auf dem Album ist natürlich wesentlich mehr als das drauf. Aber es ist schon in meinen Ohren eine sehr gute Visitenkarte. Und jetzt zurück zum Thema nochmal. Musikalisch und textlich, was gibt es da Besonderes zu entdecken? Ich hätte gesagt, textlich, er startet mit einem Keyboard erstmal. Das ist nicht unbedingt bei allen Songs auf dem Album so.
Ja, das stimmt. Wir haben tatsächlich das gar nicht von Anfang an am Anfang gehabt, dieses Keyboard, sondern eigentlich erst, als dann der Refrain so ein bisschen besser ausgearbeitet war. Und dann haben wir das Ding mal gehört, ohne Gesang, nur mit den Keyboards. Und dann kam erst die Idee auf, sagt, Mensch, das wäre eigentlich auch ein schöner Anfang für den Song. Textlich geht es darum, in dem Video spielt ja auch Gus eine Person, die nicht besonders nett ist. Und er dann zu diesem magischen Spiegel gelangt. Und dieser magische Spiegel hat mehrere Eigenschaften. Nicht nur, dass die Reflexion von dir selbst sieht, sondern der Spiegel zeigt dir, wer du wirklich bist. Und in diesem Fall zeigt der Spiegel, ja, dass du nicht unbedingt die beste Person auf diesem Erdball bist. Und Gus in dem Moment, der Hauptcharakter hier ist, der erschreckt sich dermaßen vor sich selbst, was er da sieht, dass er am liebsten die Welt von sich selbst befreien möchte. So, und darum geht es.
Klingt auch nicht sehr fröhlich, so als Geschichte.
Nee, ist auch keine fröhliche Geschichte. Ist auch keine fröhliche Melodie, so unbedingt, finde ich.
Nö, das auf jeden Fall nicht. Aber man sagt ja auch gerne oft, dass Epic oder Power Metal ja auch so eine gewisse Fröhlichkeit in sich trägt. Ne? Gerade wenn man so an Halloween denkt, sind das ja oft sehr fröhliche Melodien. Aber natürlich bei dem Song auf jeden Fall nicht. Oder auch bei Death Calls My Name. Das ist ja eher eine sehr getragene und traurige Melodie. Also man kann ja auch nicht traurige Geschichten mit
Ja,
fröhlicher Melodie erzählen.
auch eine sehr traurige Geschichte eigentlich, ne? Weil in dem Fall ging es ja um ein nicht gewolltes Kind, was eigentlich in so einer Babyklappe liegt und am Waisenhaus und man am Ende der Geschichte immer nicht weiß, ja, überlebt es das? Ne? Auch Drama, aber da war auch die Musik zuerst da und auch da dachte ich, ey, da kannst du jetzt, wenn es nach Drama klingt, brauchst du eine dramatische Geschichte.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Wenn man eine dramatische Musik und dann irgendwelche Larifari-Geschichten erzählt, dann ist es auch irgendwie, ja, vergebliche Liebesmüh klingt
Ja, das
hart, aber
passt da
das,
nicht, ne?
genau, das ist
Ja.
dann dem eigenen Anspruch wahrscheinlich nicht gerecht am Ende.
Ja.
Kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Sache. Euer Keyboarder ist ausgestiegen, ihr habt einen neuen Keyboarder hinzugenommen. War es für euch jemals eine Option zu sagen, wir programmieren Keyboards und brauchen gar keinen Keyboarder und spielen mit Backing-Track irgendwelche Sachen? Weil viele Bands machen ja genau das. Also, wie viele Bands haben heutzutage im Metal-Bereich wirklich noch einen festen Keyboarder dabei? Weil ganz oft heißt es ja, ja, wieso? Kann ich auf den Click-Track legen und lass das parallel laufen? War das jemals eine Option? Ich würde mal denken, nein, aber warum nicht?
Weiß nicht, André, wenn ich mal anfangen darf, also
Ja, klar.
für mich jetzt nicht, weil ich ganz gern mit dem Keyboarder auch komponiere, weil ein Keyboarder bringt dich einfach auf andere Ideen. Das merke ich ja schon. Ich habe im Demo-Stadium auch ein bisschen Keyboard gespielt und ich merke, wenn ich mich ans Keyboard setze, komme ich auf andere Ideen, als wenn ich eine Gitarre in der Hand nehme. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht ganz missen. Plus natürlich, dass auch so ein, ja, natürlich kann man es auch programmieren, aber ich habe ganz gern irgendwie so nochmal ein Keyboarder dabei, den ich auch so, ja, so als Songschreibpartner mit dabei habe, weil der einen einfach auf andere Ideen bringt.
Okay, faire Antwort und sehr erfreulich für mich, weil wie gesagt, ich beobachte das immer so ein bisschen mit Argwohn, weil wenn ich mir so überlege, okay, wenn du damit anfängst, ja, Keyboard kann vom Band kommen, dann denke ich mir ja, ein Schlagzeug auch. Das kannst du dann so präzise programmieren, dass du dir keine Gedanken mehr um Timing-Probleme machen musst. Ne? Also.
Samael zum Beispiel. Samael hat nie einen Schlagzeuger, soweit ich weiß.
Das kann sehr gut sein, ja, aber das ist ja auch musikalisch ein bisschen eine andere Richtung, ne?
Ja,
Aber ich.
wie ich schon sagte, ich bin sehr breit gefächert, was das angeht.
Ja, hast du nicht mal bei Rough Silk gespielt? War das nicht
Richtig,
so?
ja, genau.
Geil, geile
Ja.
Band.
Oh ja, super. Ja, hatten schon ihre Hochzeiten damals.
Ja, viele coole Alben haben Rough Silk auf jeden Fall. Auch immer sehr, sehr abwechslungsreich, ne? So von Album zu
Ja.
Album. Also es gibt ja, glaube ich, kein Rough Silk Album, das wie das davor klingt. Immer auch, und ich glaube auch sehr bewusst.
Ja, das ist richtig. Ja, da hat wirklich jedes anders
Ja,
klingen.
das weiß ich, weil ich den Jan, den Sänger, ganz gut kannte und auch der hat mir mal erzählt, ja, er hat ein Bild schon gemalt, warum soll er das Bild dann nochmal malen, ne? Also, hat das schon mal ganz deutlich gesagt,
Ja, und das ist ja auch
dass sie das
richtig.
nicht
Also
wollen.
selbst wenn ich mir, was mich teilweise auch mal so ein bisschen ärgert, wenn ich mir jetzt gerade so aktuell irgendwelche Kommentare lese auf YouTube oder so, ja, wo sind denn die Texte von Lord of Heaven's Hair und Defenders of the Crown hin? Und warum klingen die Songs nicht so, wie die erst meinen? Wo ich bedenke, ja, ey, die sind 20 Jahre alt. Warum soll man denn die Platten jetzt nochmal machen? Und wir sind auch alle irgendwie 20 Jahre älter geworden. Es ist, ne? Ich.
Ja, es sind auch andere Leute
ja,
dabei.
Natürlich,
ne?
Ja.
Also es war schon ein wichtiger Einfluss von Dirk Marquardt. Der war sehr wichtig, der Einfluss. Natürlich auch von Jotti. Und das kann man nicht reproduzieren. Das wird dann eher ja, peinlich.
Ja.
Was natürlich irgendwie versuchen, natürlich nach wie vor sehr gute Songs zu schreiben. Was auch mit den alten Machwerken mithalten kann. Aber ja, das lässt sich eh nicht reproduzieren.
Nee, eigentlich müsste ich mich auch schon dran gewöhnt haben, weil bei Rough Silk war das genauso. Da war auch immer so, ja, wo ist denn Jan Barnett jetzt hin? Und oh, ihr spielt heute hier? Mach ich, ja, ja, ich spiele mit Jan Barnett. Ach nee, dann. Das ist unfassbar. Und das kam wirklich vom Label-Menschen.
Vom Label?
Ja, nicht vom Label selbst, sondern von jemandem, der beim Label arbeitet. Aber ich will jetzt keine Namen nennen.
Aber hast du nicht auf dem Rough Silk Album gespielt, wo quasi alle Beteiligten auch gesungen haben? War das nicht
das
Album?
Nee. Das war das Symphony of Life oder war das danach? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also Symphony of Life war das Album mit dieser Statue drauf, glaube ich, die teilweise auch John Oliver mitgemacht hat.
Ja, genau, mit so einem grauen Cover halt.
Genau, ja. Danach kam noch eins, da habe ich das Artwork für gemacht. Da haben alle drauf gesungen, das ist richtig. Und ich habe dann auf der End of Infinity war das, glaube ich, hieß das Album danach. Genau, und ich habe dann ab der A New Beginning mitgemacht. Das war 2010, 2009 so ungefähr, bin ich der Meinung.
Meine Herren. Ist ja auch schon alles wieder Ewigkeiten her, darf man gar nicht drüber nachdenken. Ne?
Eben. Ja, ich habe bei Rough Silk war ich für zwei Alben. Das war die, A New Beginning und das Nachfolgealbum. Wo ich jetzt gerade den Titel so ein bisschen, nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Habe ich jetzt nicht im Kopf.
Nee, macht ja nichts, darum soll es ja auch gar nicht gehen. Aber ja,
eben.
ist halt auch eine Band, die ich sehr gerne immer gemocht habe und wo ich es immer schade fand, dass sie ja irgendwann so für viele Leute von der Landkarte einfach runtergerutscht ist.
Ja.
Aber
ja.
Schließen wir mal den Kreis zu eben. Ihr habt ja gesagt, man möchte sich ja nicht selbst kopieren und die Leute fragen jetzt, warum klingen neue Songs nicht so wie damals? Ich würde wetten, wenn man jetzt ein Album gemacht hätte, wo Songs klingen würden wie damals, hättest du aus dem anderen Extrem die Leute, die schreien, euch fällt wohl gar nichts mehr ein. Ne? Also,
das stimmt ja.
Also recht machen kann man es, glaube ich,
nicht. Ja, das wollte ich gerade erzählen. Ja. Ich habe einen Song habe ich tatsächlich bewusst so gemacht, wie wir damals in Defenders-Zeit hatten. Und zwar, das war beim zweiten Teil von Gladiator of Rome. Wo ich dachte, weil ich einen Riff hatte, was genauso klang, auch ein Refrain, der ähnlich eingängig war. Wo das Wort an einer wunderbaren Refrain gepasst hat. Wo ich dachte, okay, jetzt mache ich tatsächlich mal von dem Song einen zweiten Teil. Da habe ich tatsächlich mal bewusst so in die Defenders-Kiste gegriffen. Aber sonst mache ich das eigentlich nicht.
Ja, ist ja halt auch so. Ne? Man möchte sich ja nicht selbst kopieren, weil da fühlt man sich, glaube ich, auch in der Regel nicht wohl bei, ne? Weil man ja genau weiß, okay, eigentlich habe ich bei mir selbst geklaut. Und das ist ja auch irgendwie dann blöd. Also zumindest denke ich mir immer, das ist ja künstlerisch nicht, auch wenn es komisch klingt, befriedigend, sowas zu tun.
Ja.
Ja, wir biegen langsam aber sicher schon auf die Zielgerade ein. Wir waren ja eben schon bei einem Song von eurem neuen Album. Und wenn ihr beide jetzt die Wahl hättet, jeder einen Track zu nennen, von dem ihr sagt, Mensch, wenn ihr noch nie Human Fortress gehört habt, den Song müsst ihr unbedingt kennen. Welche Songs wären das und warum? André, du darfst gerne mal anfangen.
Vom neuen Album meinst du jetzt?
Nee, von alten Alben, egal.
Von alten Alben, okay.
Also irgendwas, wo man sagt, wenn du den Song gehört hast, weißt du, wie Human Fortress klingt.
Ja, gut. Ich würde natürlich auf den Klassiker schlechthin zugreifen, und zwar Defenders of the Crown. Weil da ist soweit alles drin, was Human Fortress ausmacht.
Ja, und 2 Millionen Wiedergaben auf Spotify können sich ja eigentlich auch nicht irren. Ne?
Eben, denke ich auch. Ja.
Und Toni, was hast du im Gepäck? Hast du jetzt einen versteckten Klassiker, wo du denkst, Mensch, der ist vielleicht nicht.
Ich schließe mich da tatsächlich an. Also hör dir Defenders an und du weißt, ne, wie Human Fortress klingt. Den auf jeden Fall. Aber was natürlich auch gut läuft, ist so ein Track wie Thunder, der sehr gut angenommen wird. Oder auch hier der Dark Knight von der Raided Land. Das sind auch Songs, die gerne gehört werden. Oder auch ein Rise or Fall von der Thieves.
Child of War. Oh.
Aber so als typischer, ja, Aber so ein typischer ist tatsächlich Defenders. Ja, da schließe ich mich André an.
Und wenn ihr jetzt noch einen versteckten Klassiker nennen müsstet, wo ihr denkt, boah, den hat keiner auf dem Schirm, aber der ist so geil, den müssten mehr Leute hören. Welcher Song wäre das?
Definitiv Wishes Circle.
Ergänzung oder auch Zustimmung?
Da muss ich wirklich sagen, das ist ein typischer Power Metal Song. Da auch mit den Chören, die wir da drin haben und so im Refrain. Das ist also doch der ist also das wäre für mich ein versteckter Song, der eigentlich auch als aus meiner Sicht eine Single-Auskopplung verdient hätte.
Ja, ich würde wahrscheinlich auch annehmen, auch von dem Album und nicht den Track. Bei mir wäre es wahrscheinlich Child of War.
Ah, auch gut, ja.
Obwohl der sicherlich bei uns ein bisschen kommerzieller ist, in Anführungsstrichen, aber das ist auch ein Song, der mir richtig gut gefällt.
Metal ist doch nicht kommerziell, komm. Also
für uns in Anführungsstrichen, weißt du.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ganz im Ernst, alle Welt, die mir immer erzählen will, Metal ist kommerziell geworden oder Metal ist salonfähig geworden, da denke ich mir auch immer so, naja, das kommt immer ganz drauf an, wo du so unterwegs bist. Also ich wohne hier so ein bisschen ländlicher in Moers und also hier gucken dich schon auch manche Leute komisch an, wenn du mit einem Metal-Shirt unterwegs bist. Natürlich nicht so wie früher, ne? Das muss man ganz klar sagen, aber kommerziell oder salonfähig, da denke ich mir auch, ja, vielleicht wenn du Maiden-Shirts an hast oder Powerwolf oder so, aber also diese pauschale Aussage, Metal ist kommerziell geworden und salonfähig, finde ich immer so ein bisschen
Da fällt mir gerade ein Song habe ich noch vergessen, Shining Light von der Rain of Gold. Ich glaube, das ist auch für mich so ein Song, gerade weil ich den hier meiner verstorbenen Oma gewidmet habe, ist das auch ein Song, der mir sehr wichtig ist, ja.
Zum Abschluss noch eine Frage zum Cover-Artwork. Die fiese Frage, die immer kommt, ist das AI oder ist das handgemalt?
Wir haben, ja, Christian Kuhles hat wie immer das Cover gemacht. Ich weiß, er hat sehr lange daran gearbeitet. Ich war natürlich nicht dabei, als er es gemacht hat, aber ich weiß, dass er mal erwähnt hat, dass wir sagten, Mensch, hier und da so ein paar Ritter könnten vorne mehr drauf sein. So, da könnte ich mir vorstellen, dass er da vielleicht so ein paar technische Hilfsmittel mit verwendet hat. Vielleicht auch künstliche Intelligenz, aber ansonsten, wir haben André, du hast es auch erzählt, ne? Du kannst ja sehen, wenn du die Dateien von ihm bekommst, dass es auf mehreren Ebenen
ist. Ja, das war alles auf mehreren Ebenen und so.
Dann sieht man ja, was er gemacht hat, ne?
Ich muss dazu sagen, ich habe gar kein Problem damit, wenn jemand AI-Cover macht. Aber es ist ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Grave Digger haben Anfang des Jahres ein Album gemacht, wo sie ganz offen zugegeben haben, dass halt AI benutzt wurde, um das Cover zu gestalten. Und ich habe mich nur gefragt, Leute, was soll denn jetzt dieser Shitstorm, den der gute Chris Boltendahl abbekommt? Mhm. Weil er hatte das perfekte Argument. Er hat gesagt, Leute, kauft mehr Platten, dann kann ich auch Andreas Marschall wieder bezahlen. Also
richtig, das ist auch korrekt.
Aber wenn man es natürlich ganz, ganz groß macht, ne, sieht man schon so ein paar kleine Details, wo man denkt, die hätte man vielleicht wegretuschieren sollen, weil die doch teilweise ein bisschen komisch aussehen. Ne? Ansonsten habe ich da ja auch keine Schmerzen mit. Ja.
Definitiv nicht. Und ich denke mal, die Reise wird auch eher dahin hingehen. Ne? Also denn es ist nun mal so, dass es nicht mehr so viel Geld einbringt, um irgendwie die Platten zu finanzieren. Und es ist klar, dass man irgendwo sparen muss wieder, ne?
Ist aber schon faszinierend. Also ich finde das vor dem Hintergrund faszinierend, dass Leute sich dann darüber aufregen, bei denen ich mich immer frage, kaufst du die Platte denn auch? Also regst du dich jetzt auf, weil du keinen schönen Mehrwert für dein Geld bekommst oder regst du dich aus Prinzip auf? Weil wenn all die Leute, die immer sich im Internet aufregen über AI-Cover, eine CD kaufen würden.
Ja, ich denke auch eher das Zweite, dass es einfach irgendwie jetzt gerade in ist, sich darüber aufzureden. Keine Ahnung. Ich meine, früher hat man sich auch darüber aufgeregt, wenn man als Metal-Fan auf dem Festival mit dem Handy rumgelaufen ist, irgendwann Ende der 90er oder so. Und heute ist es auch gang und gäbe. Internet wird sie nicht durchsetzen. Weil es ist sowas halt. Ne? Da hat sich jeder früher aufgeregt. Und was haben wir jetzt? Ja, ne? Das ist, ich denke mal, in so ein, zwei Jahren wird es ganz normal sein. Und es regt sich auch keiner mehr drüber auf, wenn da ein AR-gemachtes Cover auftaucht.
Ich glaube das auch. Das ist einfach der Gang und man kann das nicht aufhalten. Und irgendwann wird dann genau das passieren, was auch mit der Schallplatte passiert ist. Da werden die Leute sagen, ach, irgendwie so ein schlecht gemaltes Cover war doch irgendwie cool. Und irgendwie wird es auch eine Renaissance geben. Ja. Also da bin ich sehr fest von überzeugt.
Genau, ja.
Weil alles kommt irgendwie wieder. Die guten wie die schlechten Sachen, die Klamotten aus den 80ern scheinen langsam wieder en vogue zu werden. Ne? Keine Ahnung warum. Ballonseiten, Joggenanzüge oder so. bunte Klamotten.
Ich habe meine Lederjacke von damals noch.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wir kommen leider langsam, aber sicher wirklich zum Ende und wir haben jetzt schon die Podcast-Playlist mit Songs von euch gefüttert, aber jeder Gast im Podcast hat immer die Aufgabe, den Hörern noch Songs zu empfehlen, die er für großartig hält. Also jetzt nicht von der eigenen Band, sondern irgendwas, entweder euer aktueller Lieblingssong von, keine Ahnung, den ich jeden Morgen beim Duschen höre oder der Song, der für einen eine große persönliche Bedeutung hat oder vielleicht auch ganz einfach ein Song, wo man sagt, Mensch, der ist großartig, den muss jeder hören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn jeder von euch mal zwei Tracks jetzt nennen könnte, wo ihr sagt, Markus, pack das in die Podcast-Playlist. Das muss jeder Mensch da draußen hören.
Also ich würde definitiv sagen, Sabotage Garde à Ballet. Das ist so für mich ein perfekter Song. Das stimmt alles.
Ja. Und hast du noch was? Einen halb perfekten Song.
Ja, ich weiß nicht. Zweiten. Das ist wieder eine ganz andere Richtung. Ich glaube, da würde ich sagen, Night's Blood von Dissection.
Oh, das ist ja aber ein großes Kontrastprogramm.
Ja, eben.
Muss die Einflüsse auch mal hier bei euch verarbeiten. Zwischendurch mal so ein Blastbeat.
Bei Dissection liebe ich halt diese. Also, Not White war halt ja Genie und Wahnsinn irgendwie. Beides in einer Person. Ne? Also, was der da auf der Gitarre runtergezaubert hat, das war schon. Ja, göttlich. Und das hat mir immer sehr imponiert. Weil zu dem Zeitpunkt war ich auch noch Gitarrist. Also ursprünglich war ich ja Gitarrist, aber bin dann irgendwann auf den Bass gewechselt. Ja, und das ja doch, die Gitarren von Dissection haben mir ja schon mal sehr imponiert.
Und so diverse Kontroversen um seine Person?
Ja, natürlich. Aber man weiß nicht, was da gewesen ist. Ne? Also ich habe ihn auch mal, ich war, wann war das, 2007 oder sowas, im Wacken, da war ich Backstage und habe ihn da noch getroffen. Also sagen wir mal so, er war nett, ja. Also wir jetzt privat und naja, man mag sich darüber streiten, über seine Denkweise und seine Religion, das ist natürlich, naja, ne, aber gut, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen den Musiker von der Kunst trennen, wie das ja aktuell ganz gern mal gesagt wird. Oder den Mensch von der Musik drin.
Also ich kann mittlerweile auch wieder Iced Earth hören, aber das fiel mir auch so ein Jahr lang
das,
sehr schwer.
Das ist ja genau das Ding, weißt du, seit der Glorious Burden, ich meine, das war doch klar, dass der so eine Ansichten hat. Wen hat's denn jetzt großartig überrascht? Und dann gleich zu sagen von wegen, ah, nee, ich brenne die ganzen Platten und ich höre sie mir nie wieder an. Das ist, ne, weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen, naja.
Ja, also mittlerweile kann ich das ja auch wieder machen, aber es war wirklich. Es wäre jetzt übertrieben, wenn ich sage, es hat mir körperlichen Schmerz zugefügt, aber es fühlte sich nicht gut an, ganz einfach. Okay. Und es fällt schon wirklich manchmal schwer, den Künstler und die Kunst dahinter zu trennen. Ne? Also das ist mir lange Zeit wirklich bei Iced Earth sehr schwer gefallen, obwohl ich es wirklich früher sehr, sehr gerne
Aber gut. Definitiv, Iced Earth war ich auch ein großer Fan von. Ich habe es dann so ein bisschen aus den Augen verloren, aber ja, mich hat es jetzt nicht überrascht, sagen wir es mal so.
Ja, überrascht. Also man wusste, dass der gute John ein bisschen verquer im Kopf ist. Ja. Das hat man, wie du schon gesagt hast, an Glorious Burden Texten sehr deutlich gemerkt, weil sie sehr unreflektiert waren und die amerikanische Geschichte sehr glorifiziert haben. Auch auf eine Art und Weise, die ich persönlich halt unangemessen fand. Mhm. Ja klar, jetzt kann man sagen, ja, das ist die Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September gewesen. Aber gut, also ich sag mal so, wenn in Deutschland Terroranschläge verübt worden wären, vergleichbar, und man dann ein Loblied auf irgendwie die Nazi-Zeit gesungen hätte, hätte auch, glaube ich, jeder gesagt, ups, finde ich jetzt aber nicht so geil, ne?
Das ist richtig, also,
aber der Herr an der Gitarre schuldet uns noch zwei Songempfehlungen. Ich hoffe, er hat jetzt ein totales Kontrastprogramm zu Sabotage und Dissection am Start.
Also die Liste wäre eigentlich relativ lang, aber wenn ich jetzt mal, ich habe gerade die Playlist aufgemacht, die ich eigentlich gerade mit meiner Familie viel im Auto höre. Zum einen habe ich da Erik Grönwall, Dragon Knight. Ich weiß nicht, ob er das Ding könnte. Ich weiß ja gar nicht, ob es eine Coverversion ist, weil er covert ja immer sehr viel. Mhm. Das ist auf jeden Fall so ein Power-Metal-Song, der mir richtig gut gefällt. Murder Chorus. Also wer den nicht kennt, ja, den kann ich schon empfehlen. Was ein bisschen melodischer ist, was auch gerade sehr oft bei mir im Auto läuft, ist Nestor.
Sehr gut.
Ja, und da zum Beispiel jetzt ein Song fällt mir ein, Unchain My Heart. Das ist so ein Ding, was auch meine Familie gern hört, was ich stressfrei im Auto laufen lassen kann.
Stressfrei.
Wobei meine Frau auch mehr so auf der Heavy-Schiene ist, von daher ist das schon ganz praktisch.
Ja, Nestor ist auch so retro, ne? Das ist aber schon mit absolutem Herzblut. Also ich habe sie auf Wacken gesehen, leider nicht komplett, aber das ist schon echt eine coole Angelegenheit. Also das ist ja, gefühlt ist das ja im Moment auch schwer angesagt, ne? So 80er oder 70er Jahre Retro, ob jetzt hier Nestor oder Night Flight Orchestra, ne? Also so ein bisschen Disco scheint ja schwer angesagt zu sein, auch im härteren Bereich mal wieder.
Ja, und die haben wirklich, es ist wirklich sehr erfrischend, die haben wirklich auch sehr viele gute Songs. Also bin sehr gespannt, ich habe hier Tickets für Hamburg, ja. Ich habe die noch nie live gesehen, also ich freue mich drauf.
Ja, also wie gesagt, Wacken, das hat schon Bock gemacht, abgesehen vom Schlamm, aber da können die Band ja nichts für.
Nee, da können die nichts für.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr euch die Zeit hierfür genommen habt. Ich hatte eine Menge Spaß, habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, auch wenn wir manchmal etwas abgeschweift sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das kommt vor.
Ja. Ja, wir wollen ja ein paar lustige Sachen machen. Ne? Wir wollen ja nicht stumpf Frage-Antwort-Spiel spielen. Erzähl mal was zum Album. Ja, ist geil. Ne? Wäre jetzt ja auch nicht so unterhaltsam, glaube ich. Ne? Wenn eben. Und ich glaube auch niemand würde sagen, sag mal was zum neuen Album, ja eigentlich ist das total kacke. Also ich glaube, das wird keiner sagen, weil dann hätte man es ja auch nicht gemacht.
Das ist ja auch definitiv das Beste, was wir hier gemacht haben. Also
dann hätte man es auch nicht so aufgenommen, ja.
Achso, ist eins unserer 8 besten Alben.
Ja, genau, richtig.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Album. Und danke. Ich gehe davon aus, dass ihr dann auch mal wieder livehaftig zu erleben seid. Darf man da schon was zu erzählen oder ist noch nichts Konkretes geplant?
Da haben wir tatsächlich im Moment noch nichts geplant, weil unsere Planung gerade irgendwie ein bisschen anders ist, weil dieses Album ist natürlich jetzt schon länger in der Pipeline und wir waren ja nicht faul in der Zeit. Und tatsächlich werden wir jetzt so anfangen, wenn mal so die Promo durch ist, dann jetzt hier die Gitarren fürs neue Album ins Reine einzuspielen, weil das ist schon fertig komponiert. Und da haben wir auch noch ein bisschen Arbeit mit.
Okay, also geht's nahtlos weiter, quasi.
Das geht nahtlos weiter. Also nochmal gibt es dann nicht so lange Wartezeit, ja.
Ja, das war auch, also es ist ja ein Sachverhalt, der bei vielen Bands eingetroffen ist, auch durch Corona bedingt, ne, wo man ja auch, also ich möchte mir nicht vorstellen, in der Zeit von Corona Berufsmusiker gewesen zu sein. Das muss ja wirklich der leibhaftige Albtraum gewesen sein.
Ja, das sagen auch alle.
Das glaube ich. So, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Eine kleine Tradition haben wir noch. Der Gast oder die Gäste dürfen dann gerne die Hörer des Podcasts in den Tag oder die Nacht verabschieden, wann auch immer die eben diesen Podcast hören. Und da habt ihr hoffentlich irgendein paar schöne, weise Worte dabei. Vielleicht ein schönes, griffiges Zitat auch von eurem aktuellen Lieblingssong, von eurem Album oder was auch immer. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle, bedanke mich nochmal bei euch, auch bei allen da draußen, die zugehört haben. Und wie üblich gilt, wo auch immer ihr über den Podcast gestolpert seid, gern liken, gerne auch kommentieren, weil das erhöht immer so ein bisschen die Reichweite. Eigentlich mache ich diese Werbeeinlage nicht so gerne, aber ist ja schön, wenn mehr Leute zuhören.
Auf jeden Fall.
Also, vielen Dank, ihr beiden. Und was könnt ihr den Hörern da draußen mitgeben an weisen oder schönen Worten für den Tag oder die Nacht?
Na, Todi, hast du was?
Für die Nacht? Bei mir nützt das immer nichts, weil ich tatsächlich irgendwie schnell einschlafe und ich schlafe bei einem Maiden an oder Metallica, wenn das irgendwie relativ laut läuft. Ich bin dann wirklich weg, also ich bin da echt der Falsche, glaube ich, da irgendwie einen Tipp zu geben, weil ich wirklich wie ein Stein schlafe. Da kann hier draußen, hier keine Ahnung, hier ein Bombenhagel runtergehen und ich schlafe wahrscheinlich immer noch. Also ich habe jetzt nicht gerade so den besten Tipp.
Du bist der Bombenhagel. Ich habe mit dir mal ein Hotelzimmer geteilt.
Das ja, hier kommt die Interne raus.
Ja, uns hat man zusammen in ein Hotelzimmer gepackt, weil wir die Lautesten sind, die schnarchen, deswegen. Das war, jetzt, da wusste ich wenigstens auch mal, dass es wirklich schlimm ist, wenn du jemanden neben dir hast, der schläft, weil sonst hat sich meine Freundin darüber aufgeregt, aber das war, holla.
Aber André, dir fällt doch bestimmt was ein, womit man die Leute in den Tag oder die Nacht geleiten kann. Irgendwas Schönes, Schlaues.
Was Schlaues? Oh Gott, von mir. da halte ich es ganz gern wieder Krachmucker. Ich finde das ganz cool, sein Zitat. Die Zeit ist zu schade für Scheiße.
Interview mit Human Fortress.
Perfekt. Endlich mit Profis. Nein, Quatsch.